G8 Gegner wurden im Vorfeld des Gipfeltreffens in Heiligendamm in die Nähe des Terrorismus gerückt, ohne dass von öffentlich agierenden Gruppen gewaltsame Aktionen propagiert wurden. Am Terrorismusbegriff lässt sich dagegen erkennen, in welcher Schieflage sich die Diskussion um legitimen Widerstand befindet. Die Bundesregierung legte vor einigen Monaten auf Anfrage im Bundestag eine Definition von Terrorismus vor. Terror sei die rechtswidrige Anwendung von Gewalt. Nimmt man diese Definition zur Grundlage, um die Beteiligung der Bundeswehr an den militärischen Interventionen im Kosovo, Afghanistan und Irak zu bewerten, dann muss man zwangsläufig, wie der Linksfraktionsvorsitzende Oskar Lafontaine, zu dem Resultat kommen, dass die Bundeswehr in Terrorismus verstrickt ist. Man kann darüber streiten, ob die Beteiligung der Bundeswehr out of area noch grundgesetzwidrig ist, nachdem das Bundesverfassungsgericht 1994 die Rechtmäßigkeit von Out-of-Area-Einsätzen als rechtmäßig bestätigt hat. Rechtmäßig aber wären solche Einsätze der Bundeswehr Out-of-Area nur dann, wenn sie nicht zugleich völkerrechtswidrig und damit grundgesetzwidrig sind. Ein solcher Einsatz wäre also von einem UNO-Mandat abhängig. Nun gibt es aber kein UNO-Mandat, weder für das Kosovo noch für Afghanistan oder den Irak. Folglich sind die Kriege der USA, NATO, mit und ohne Bundeswehrbeteiligung völkerrechtswidrig, das heißt rechtswidrige Anwendung von Gewalt, ergo terroristisch. Das Bundesverwaltungsgericht hat aufgrund der Klage eines Soldaten, der wegen Gehorsamsverweigerung angeklagt worden war, bestätigt, dass Deutschland durch seine indirekte Unterstützung unter anderem wegen der Gewährung der Nutzung und Bereitstellung von US-Militärbasen auf deutschem Boden, Überflugsrechte sowie der Bewachung dieser Basen durch Bundeswehrsoldaten an völkerrechtswidrigen Aktionen beteiligt ist. Das wusste man zwar schon auch vorher, aber nun ist der Fall eingetreten, dass ein oberstes Gericht zumindest symbolisch der Wahrheit zur Geltung verhilft. Die verantwortlichen herrschenden Eliten in der Bundesrepublik ignorieren das. Kein Wunder. Sie wollen ihre außenpolitischen Interessen weiterverfolgen, ohne dass diese in Frage gestellt oder strafrechtlich belangt werden. In der Öffentlichkeit wird sich deshalb lauthals entrüstet, Lafontaine habe der Bundeswehr, die doch vorbildlich beim Wiederaufbau Afghanistans behilflich sei, Terrorismus vorgeworfen. Man findet das einigermaßen absurd. Aber man unterschlägt die Vermittlungsschritte und verdrängt, dass Lafontaine in seiner Begründung die Terrorismusdefinition der Bundesregierung zur Grundlage genommen hat. Die Verdrängung hat nicht immer etwas mit Dummheit zu tun, sondern das ist zu befürchten im Wesentlichen damit, dass man sich vollkommen gleichgültig zu der Frage verhält, ob man sich auf dem Boden von Grundgesetz und Völkerrecht befindet oder eben nicht. Was für die Außenpolitik gilt, trifft auch für die Innenpolitik zu. Die Generalbundesanwältin Monika Harms erklärt in einem Interview im Spiegel vom 26. Mai 2007, was sie und damit die Staatsanwaltschaft des Bundes unter Terrorismus versteht. Sie sagt, ein Terrorist ist jemand, der die Grundfesten des Staates berührt, indem er mit Gewalt unsere demokratische Grundordnung angreifen will. Nach dieser Definition ließe sich der Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble als Terrorist einstufen und müsste von der Bundesanwaltschaft in seinem Tatendrang behindert, ja sogar strafrechtlich belangt werden. Denn er berührt die Grundfesten des Staates, zum Beispiel durch faktische Einschränkung des Demonstrationsrechts, Aufhebung der Institutionentrennung zwischen Polizei, Geheimdiensten, Armee und Feuerwehr oder durch präventive Verhaftungen, indem er mit Hilfe der Staatsgewalt unsere freiheitliche und rechtsstaatliche Grundordnung angreift und mit jedem seiner Schritte beseitigt. Schäuble offenbart eine Gesinnung, die den Boden der freiheitlichen und rechtsstaatlichen Ordnung längst verlassen hat. Das zeigt an, dass die Legitimation der herrschenden Eliten schwindet. Gegen demokratische und rechtsstaatliche Ansprüche wird verfassungswidrige Gewalt in Anschlag gebracht. Die Gerichte sehen das anders. Das Problem ist auch zu radikal. Wie heikel diese Frage ist, liegt angesichts der politischen Konsequenzen auf der Hand. Aber die Strategie des Vogelstrauß hilft hier nicht weiter. Darum frage ich nach der Aktualität von Artikel 20 des Grundgesetzes. Konkreter, als was ist jemand zu bezeichnen, der die Grundfesten des Rechtsstaates zu erhalten versucht, indem er Widerstand leistet und zum Beispiel mit Straßenblockaden und zivilen Ungehorsams die freiheitliche, demokratische Grundordnung gegen die Bundesregierung und die herrschenden Eliten verteidigt. Ein Terrorist kann er nicht sein. In Artikel 20 des Grundgesetzes ist die Fundamentalnorm festgehalten, dass die Bundesrepublik Deutschland ein demokratischer und sozialer Bundesstaat zu sein hat. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Die Gesetzgebung ist wiederum an die Verfassung gebunden, wie auch alle Gewalten des Staates an Gesetz und Recht gebunden sind. Der vierte Absatz des 20er Artikels ist außerordentlich bemerkenswert. Er heißt: Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Widerstand gegen den Versuch, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beseitigen, und zwar präventiv, noch bevor die Ordnung abhanden kommt, ist durch das Grundgesetz rechtlich abgesichert, sofern alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Dieses Widerstandsrecht wurde im Zusammenhang der Notstandsgesetzgebung 1968 in das Grundgesetz aufgenommen und bezieht sich auf die Erfahrung, dass sich im Faschismus Unrecht in ein rechtliches Gewand gekleidet hatte. Wenn Unrecht sich im niedergeschriebenen Recht niederschlägt und zur Anwendung kommt, ist der Bürger alles andere als gezwungen, Gehorsam zu leisten. Der hannoversche Politikwissenschaftler Joachim Perels, dessen Gedanken ich im Folgenden zunächst sehr nah an seinem Text paraphrasiere, erinnert in seinem Buch »Entsorgung der NS-Herrschaft« daran, dass der 1968 verstorbene hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer systematisch ein Widerstandsrecht für die Demokratie positiv in Anschlag gebracht hat. Perels schreibt: Wie kein anderer hat Bauer in der Bundesrepublik die Bedeutung des Widerstandsrechts für die Demokratie ins Zentrum gerückt. Die Wahrnehmung des Widerstandsrechts gegenüber, wie es in der hessischen Verfassung heißt, rechtswidrig ausgeübter öffentlicher Gewalt ist die Alternative zur Praxis der staatlichen Zerstörung rechtlicher Schutzpositionen. Bauers Ausführungen zum Widerstandsrecht standen im Kontext des Rehmer Prozesses aus dem Jahre 1952. Otto Ernst Rehmer war stellvertretender Vorsitzender der rechtsextremistischen Deutschen Reichspartei. Er hatte die Widerstandskämpfer des 20. Juli, an dem ein Attentat auf Adolf Hitler misslang, als Hoch- und Landesverräter verunglimpft. In einem Scheinverfahren waren kurz vor der Befreiung der Konzentrationslager Sachsenhausen und Flossenbürg, in die die Widerständler inhaftiert worden waren, unter anderem Wilhelm Canaris, Hans Oster, Hans von Donani und Dietrich Bonhoeffer, von einem SS-Standgericht zum Tode verurteilt worden. Das Landgericht München bestätigte nach 1945 dem damaligen terroristischen Scheinverfahren seine Rechtmäßigkeit und verweigerte damit die Anerkennung der Legitimität des Widerstandes, insbesondere des versuchten Mordes von Hitler. Den Prozess von 1952, in dem Rehmer wegen übler Nachrede in Tateinheit mit Verunglimpfung des Angedenkens Verstorbener zu einer dreimonatigen Haftstrafe verurteilt wurde, nahm Bauer zum Anlass, öffentlich das Recht jedermanns auf den Tyrannenmord stichhaltig nachzuweisen. Bauer schreibt: Ein Unrechtsstaat wie das Dritte Reich ist überhaupt nicht hochverratsfähig. Ein Unrechtsstaat, der täglich 10.000 Morde begeht, berechtigt jedermann zur Notwehr. Jedermann war berechtigt, den bedrohten Juden und den bedrohten Intelligenzschichten des Auslands Nothilfe zu gewähren. Bauer ging sogar noch weiter, indem er nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht zum Widerstand gegen einen Unrechtsstaat postulierte. Fritz Bauer unterscheidet zwei Typen von Juristen: Juristen aus Ordnungssinn und aus Freiheitssinn. Diese Unterscheidung geht auf eine Anregung zurück, die Bauer von seinem akademischen Lehrer und Mentor Gustav Radbruch erfahren hat. In dessen Einführung in die Rechtswissenschaft heißt es: Der Neigung zur Reglementierung ein Gegengewicht zu bieten, ist die historische Aufgabe des Juristen aus Freiheitssinn, vom Amtsrichter, der Übergriffe der polizeilichen Verordnungsgewalt als solche kennzeichnet, bis zum Verteidiger, der die Kunst gegen unzüchtige Betrachter schützt. Diese Juristen sind Vorposten des Rechtsstaats gegen unseren angeborenen Hang zum Polizeistaat. Rechtsstaat ist aber für uns nicht nur ein politischer, sondern kultureller Begriff. Er bedeutet die Wahrung der Freiheit gegen die Ordnung, des Lebens gegen den Verstand, des Zufalls gegen die Regel, der Fülle gegen das Schema. Ein Jurist aus Freiheitssinn, so fasst Fritz Bauer mit eigenen Worten zusammen, versteht sich als ein Anwalt des Menschenrechts, des Rechts der Menschen und ihrer sozialen Existenz gegen private und staatliche Willkür. Das Widerstandsrecht geht auf Martin Luther zurück und richtet sich gegen eine Staatsgewalt, die Gottes Geboten zuwiderhandelt. Perels schreibt: Es ist Luther selber, der in zwei Schriften, an meine lieben Deutschen und in der Zirkulardisputation, sogar ein gewaltsames Widerstandsrecht gegen das System eines gesetzlosen Menschen, des Anomos, im Sinne des zweiten Thessalonikerbriefes, der keine rechtlich gebundene Obrigkeit, sondern ein Unstaat der vollendeten Willkür und Gewalt ist, ausdrücklich begründet. Wenn anders die Wiederherstellung des Rechts nicht möglich ist, betrachtet Luther die Gegenwehr wider die Bluthunde als nicht aufrührerisch, wie es bei ihm heißt. Denn sie zerstört nicht das Recht. Die Gegenwehr wird entsprechend der späteren klassischen demokratischen Funktion des Widerstandsrechts dazu eingesetzt, die Rechtsordnung wiederherzustellen, wie dies auch in der geplanten, von Gödeler konzipierten Regierungserklärung der Männer des 20. Juli zum Ausdruck kam. Martin Luther stellt die Gebote Gottes über den Staat und begründet damit ein Recht auf Gehorsamsverweigerung, wenn der Staat nicht gottgefällig handelt. Luther schreibt: Wenn ein Fürst Unrecht hätte, ist ihm sein Volk dann auch schuldig zu folgen? Antwort: Nein, denn gegen das Recht gebührt niemand zu tun, sondern man muss Gott, der Recht haben will, mehr gehorchen als den Menschen. Auch vor einer Antwort auf die Frage, ob es erlaubt sei, einen Tyrannen zu töten, der gegen Recht und Ordnung willkürlich lauter Böses tut, schreckt Luther nicht zurück. Er schreibt: Wenn der Tyrann einem sein Weib, dem anderen die Tochter, dem dritten sein Feld und Gut und noch einem anderen sein Haus und sein Besitz wegnähme, und die Bürger könnten seine Gewalt und das Schreckensregiment nicht länger ertragen, und sie verschwören sich untereinander, dann dürften sie ihn umbringen. Auf eine wichtige Einschränkung zu Martin Luther muss hingewiesen werden. Als sich die Bauern nicht zuletzt aufgrund Luthers Wirken gegen die Obrigkeit auflehnten und es zu Bauernaufständen kam, wandte sich Luther gegen die Bauern und forderte, dass sie die Waffen niederlegen. Die Obrigkeit sei Gott gewollt, sagte er. Ein Aufstand gegen die Obrigkeit sei deshalb ein Aufstand gegen Gott. Trotz ausformuliertem Widerstandsrecht hielt Luther im Gegensatz zu Thomas Münzer an der Erbsündenlehre und der augustinischen Lehre von der Aufteilung der Welt in zwei Reiche, in Civitas Dei und Civitas Terrena, fest. Nach diesen Lehren ist das Gute und das Böse im Menschen derart ineinander verschränkt, dass der Mensch nicht imstande ist, Gut und Böse voneinander zu scheiden. Folglich sei es auch nicht die Angelegenheit des Menschen, das Reich Gottes auf Erden zu errichten. Dies bleibe einzig und allein göttlichem Eingreifen vorbehalten. Thomas Münzer, von der zu dieser Zeit üblichen Endzeitstimmung und der Erwartung des jüngsten Gerichts angetrieben, sprach dem Menschen genau diese göttliche Macht zu, sich selbst zu erlösen, indem er das Reich Gottes auf Erden errichtet. Er kämpfte auf Seiten der Bauern gegen die Obrigkeit und wurde 1525 gefangen genommen, gefoltert und enthauptet. Für Ernst Bloch ist Münzer die bessere revolutionäre Tradition als Luther, weshalb er ihn zu einer zentralen Leitfigur seiner Philosophie gemacht hat. Für Helmut Plessner ist Luther wiederum dafür verantwortlich, dass auf deutschem Boden im Gegensatz zur calvinistischen Tradition in England und in den Niederlanden sowie zur römisch-katholischen Tradition in Frankreich die Kultur der Aufklärung sich nicht wirkmächtig hat verankern können. Man kann daraus ableiten, dass wenn sich Thomas Münzer statt Martin Luther als geistige Tradition durchgesetzt hätte, es in Deutschland vermutlich nicht zu einer verspäteten Nationalstaatsbildung und damit zum Weg in die Katastrophe gekommen wäre. In England und den Niederlanden sowie in Frankreich bewirkte die Aufklärung in ihren Anfängen, das heißt in der Gestalt der Naturrechtsphilosophie von Thomas Hobbes und Jean-Jacques Rousseau, einen moralischen Zerfall der Erbsündenlehre, das heißt ein Ende der theologischen Dialektik. Hobbes geht vom Bösen und Rousseau geht vom Guten im Menschen aus. Für diesen müssen die Verhältnisse ins natürliche Recht gesetzt werden, damit der Mensch seiner Natur gemäß gut sein kann. Für jenen muss der Staat den Menschen daran hindern, seiner Natur gemäß böse zu sein. In beiden Fällen tritt der Mensch als Demiurg des Wirklichen in Erscheinung und lässt sich nicht mehr davon abhalten, dass solches Handeln allein dem Göttlichen vorbehalten sei. Die Abkehr von der augustinischen Lehre war gleichsam Ausdruck oder Voraussetzung für die Entwicklung bürgerlichen Selbstbewusstseins. Explizit bei Hobbes gibt es ein Recht auf Widerstand, das gegen den Staat gerichtet ist und zur Anwendung kommt, wenn dieser nicht mehr imstande oder gewillt ist, die Interessen der Allgemeinheit zu wahren und für Sicherheit zu sorgen. In einem solchen Fall werden Gesellschafts- und Herrschaftsvertrag hinfällig. Wenn die eine Seite ihre vertragliche Verpflichtung nicht mehr einhalten kann, nämlich Schutz zu bieten, muss die andere ihre Verpflichtung auch nicht mehr einhalten, nämlich gehorsam zu sein. Der Naturzustand des Bellum Omnium contra Omnes, des Krieges aller gegen alle, des Bürgerkrieges, kehrt zurück. In Anlehnung an die Naturrechtsphilosophie formuliert Herbert Marcuse in den 60er Jahren ein Naturrecht auf Widerstand für unterdrückte Minderheiten. Er schreibt: Ich glaube, dass es für unterdrückte und überwältigte Minderheiten ein Naturrecht auf Widerstand gibt, außergesetzliche Mittel anzuwenden, sobald die Gesetzlichen sich als unzulänglich herausgestellt haben. Gesetz und Ordnung sind überall und immer Gesetz und Ordnung derjenigen, welche die etablierte Hierarchie schützen. Es ist unsinnig, an die absolute Autorität dieses Gesetzes und dieser Ordnung denen gegenüber zu appellieren, die unter ihr leiden und gegen sie kämpfen, nicht für persönlichen Vorteil und aus persönlicher Rache, sondern weil sie Menschen sein wollen. Es gibt keinen anderen Richter über ihnen außer dem eingesetzten Behörden, der Polizei und ihrem eigenen Gewissen. Wenn sie Gewalt anwenden, beginnen sie keine neue Kette von Gewalttaten, sondern zerbrechen die etablierte. Da man sie schlagen wird, kennen sie das Risiko. Und wenn sie gewillt sind, es auf sich zu nehmen, hat kein Dritter und am allerwenigsten der Erzieher und Intellektuelle das Recht, ihnen Enthaltsamkeit zu predigen. Was sagt uns das Widerstandsrecht und das Recht auf den Tyrannenmord heute? Seine Bedeutung erscheint auf drei Gebieten höchst relevant. Erstens in Bezug auf die Missachtung des Völkerrechts und des im Grundgesetz niedergeschriebenen Verbots von Angriffskriegen. Zweitens in Bezug auf die Aushöhlung des Rechtsstaates und der freiheitlichen Grundordnung, die sukzessive in einen autoritären Überwachungsstaat übergeht. Und drittens in Bezug auf die Zerstörung des Sozialstaats. Eines aber ist wichtig zu beachten, um keinen folgenreichen Fehlschluss zu begehen. Deutschland ist kein Unstaat. Und wenn der Rechts- und Sozialstaat in beängstigenden Ausmaßen ausgehöhlt wird und ein Innenminister als Verächter der Verfassung in Erscheinung tritt, auch wenn Deutschland sich an völkerrechtswidrigen Kriegen beteiligt, es gibt keinen Tyrannen, kein Chaos, keine Herrschaft der Gesetzlosigkeit, welche die Rechte und die Würde des Menschen verschlungen hat, um die Worte von Franz Neumann zu gebrauchen, mit denen er das NS-Unrechtsregime als Behemoth beschreibt. Ist das alles aber wirklich so eindeutig? Auch wenn es keinen Tyrannen gibt, den man ermorden dürfte, so ist die Frage nach dem Widerstandsrecht damit nicht abgegolten. Was, wenn in Deutschland schrittweise, langsam und allmählich die Verfassungspositionen zurückgenommen werden, sich der Staat von seiner freiheitlichen demokratischen Grundordnung verabschiedet und sich die Republik schleichend in einen autoritären Staat verwandelt? Für jeden dieser Schritte der sukzessiven Zerstörung unserer freiheitlichen und rechtsstaatlichen Grundordnung könnte man konkrete Personen mit Namen und Adresse nennen. Aber jeder dieser einzelnen Schritte wäre für sich genommen noch keine radikale Abkehr von der freiheitlichen Grundordnung. Ab wann aber ist die Grenze überschritten, der qualitative Sprung in den autoritären Staat erreicht? Ab wann kann man, ab wann darf man, ab wann muss man von seinem Widerstandsrecht Gebrauch machen? Heiligt der Zweck niemals oder stets die Mittel? Das Widerstandsrecht obliegt immer einer Verhältnismäßigkeitsabwägung. Solange wie das Prinzip der Verhältnismäßigkeit gewahrt bleibt, rechtfertigt der Zweck die Mittel. Dies umso mehr, wie wir in einer demokratisch verfassten Gesellschaft mit einer rechtsstaatlichen Ordnung leben, die eine Voraussetzung für den politischen Kampf ist. Politische Streiks, ziviler Ungehorsam, etwa in Form von Blockaden oder des Übertretens von Demonstrationsverboten, selbst offensivere Formen des Widerstandes wie Steuerboykott oder Besetzung von Arbeitsämtern sind oder wären durch das Grundgesetz abgesicherte Widerstandsrecht legitimiert und verhältnismäßig. Eigentlich ist das alles nicht so kompliziert. Das Grundgesetz und das Strafgesetzbuch müssten nur zur Anwendung kommen. Dann wäre Widerstand gemäß Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz nicht nötig. Etwa für die Vorbereitung und Durchführung von Angriffskriegen oder die Beteiligung an völkerrechtswidrigen Kriegen gibt es im Grundgesetz einen eigenen Artikel, der solches verbietet und unter Strafe stellt. In Artikel 26 Absatz 1 Grundgesetz heißt es: Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen. Paragraph 80 des Strafgesetzbuches bestimmt die Art und Höhe der Strafe. Da heißt es: Wer einen Angriffskrieg, an dem die Bundesrepublik Deutschland beteiligt sein soll, vorbereitet und dadurch die Gefahr eines Krieges für die Bundesrepublik Deutschland herbeiführt, wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe oder mit Freiheitsstrafe nicht unter 10 Jahren bestraft. Die Höhe der Freiheitsstrafe ist nicht zufällig mit der Ahndung von Mord auf eine Stufe gestellt.